Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo liebe Gemeinde und willkommen hier, Besprechungsstift St. Tele Stammtisch. Ich bin euer Bruder Stu und wir besprechen heute den neuen Film Immaculate, der am 4. April in den deutschen Kinos startet. Ich bin aber heute nicht alleine. Schwester Chris und Schwester Rino sind bei mir. Hallo Schwester.
Wir werden dafür niemals Vergebung erfahren.
Vielen Dank.
Mit dieser Anmoderation werde ich in der Telestammtisch-Hölle landen. Aber vielleicht waren wir ja schon in der Hölle, denn wir haben, wie gesagt, diesen neuen Horrorfilm gesehen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe so ein paar Sachen gesehen, ein paar Fotos, eine Inhaltsangabe mir durchgelesen und dachte mir so, oha, neuer Horror von der Stange, weil The Nun letztes Jahr nicht ausgereicht. Oder hattet ihr eine andere, ja, Vermutung? Chris, wie war es bei dir?
Ich dachte jetzt nicht an ein typisches Studio-Mainstream-Jumpscare-Fest wegen dem Regisseur. Der hat ja zuvor auch schon mit Sidney Sweeney gearbeitet und etwas Schwülstigeres abgeliefert mit The Voyeurs. Und Sidney Sweeney selbst denke ich auch nicht, dass sie so einen Horrorfilm von der Stange machen würde, weil sie ist ja momentan stark im Kommen und hat eine Menge Projekte in der Pipeline. Okay, da war eine 0815 Rom-Com und ein noch 0815iger Superheldenfilm dabei, aber ich hätte jetzt nicht mit sowas von der Stange gerechnet. Nein, ich dachte schon, das hat so ein, vom Trailer her auch, hatte das eben so einen leicht europäischen Touch auch vom Look her, deswegen da habe ich schon was anderes erwartet.
Es ist jetzt sehr amüsant, weil du gesagt hast, Superhelden. Ich dachte, welcher Superheld? Und dann wirklich hat es lange gedauert, bis dann, ach ja, Madame Web.
Der Treppenwitz schlechthin momentan.
Ja, wirklich, okay. Rino, wie war es bei dir?
Ich habe absolut überhaupt gar nichts angeguckt vorher. Ich habe nur das Filmposter gesehen gehabt und habe dann gedacht, okay, weißt du was, jetzt schalte ich auf Scheuklappen und ich habe mir den Trailer nicht angeschaut und gar nichts, weil ich genau so auch nicht wusste, was kommt jetzt? Ist das, das kann halt alles sein, ne? Kann auf dem Level sein vom nächsten Conjuring-Abklatsch oder könnte auch was richtig Gutes sein, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Richtung Hereditary oder so. Habe ich mich überraschen lassen und bin quasi blind dann einfach da rein. Und ich würde sagen, so von der Erwartung her war es dann irgendwie so in der Mitte so ein bisschen.
Okay. Ja, dann wollen wir mal jetzt uns drum kümmern, wie wir den Film jetzt fanden. Aber bevor wir das jetzt feststellen können oder herausfinden können, mehr besser gesagt, Chris, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's hier eigentlich?
Die junge Amerikanerin Cecilia hat sich komplett dem katholischen Glauben verschrieben. Und deswegen reist sie aus den USA nach Italien, um dort dann auch als Novizin einem Kloster beizutreten. Und am Anfang wirkt alles relativ normal. Die Ordensschwestern heißen sie mit offenen Armen willkommen und auch der Ordenspriester Tedeschi ist sehr freundlich zu ihr. Doch plötzlich häufen sich merkwürdige Ereignisse. Cecilia hat Albträume. Manche der Schwestern reagieren ausgesprochen aggressiv auf sie. Und dann passiert etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet hätte, womit niemand gerechnet hätte. Cecilia ist plötzlich schwanger, obwohl sie, wie sie beteuert, noch nie zuvor mit einem Mann verkehrt hat. Und in dem Orden wird dies als ein großes Wunder gefeiert, doch das ist erst der Anfang von etwas sehr viel Mysteriöserem und auch Gefährlicherem, was sich hier hinter den Kulissen abspielt.
Ja, vielen Dank. Ich finde, dass der Film relativ zu Beginn schon eine Sache klarstellt und mir schon sehr gut gefallen hat, nämlich wie er halt einfach aussieht. Ich finde, man merkt diesem Werk an, dass er wirklich sehr viel, nicht in Kulissen, sondern an Originalschauplätzen gedreht wurde. Sie haben ja größtenteils auch wirklich in Italien, in der Region Rom-Lazio gedreht und das merkt man. Dieser Film wirkt, obwohl es eine amerikanische Produktion ist, wirkt er sehr europäisch. Chris, wie hast du den Look des Films?
Ich sag mal so, der Look hat mir das Gefühl gegeben, dass man hier vielleicht doch ein bisschen mehr erwarten kann und dass es dann tatsächlich noch crazier wird, als es dann tatsächlich kommt. Denn gerade wegen diesem sehr europäischen Feeling, das du ja angesprochen hast und ich auch am Anfang, habe ich vielleicht gedacht, wir kriegen hier eine, nun ja, Dario Argento oder Lucio Fulci Hommage. Ebenso die richtigen italienischen Trashmeister werden jetzt hier gehuldigt. Aber von der Bildersprache her bleibt es dann doch recht konservativ. Ja, der Look sieht nicht sehr nach US-Studiofilm aus. Aber was die Farbgebung und Kameraführung betrifft, wird es dann eben doch nicht so over the top. Aber ja, der Look hat mich am Anfang dann doch irgendwo hier und da auf eine falsche Fährte geführt.
Reno, konntest du mit dem Look was anfangen? Ist er dir aufgefallen oder sagst du dir so, nee, eigentlich sah der Film für mich aus wie jeder andere Horrorfilm in den letzten 20 Jahren?
nee, absolut aufgefallen. Ich fand die Atmosphäre und die Stimmung kam super gut rüber. Also nicht nur dieses ominöse und leicht oppressive von so alten Klostergebäuden und Kirchengebäuden, sondern auch so diese Unsicherheit, die man hat, wenn man neu irgendwo ist und nichts kennt. Und Cecilia versteht ja nicht mal die Sprache, was in den Film, fand ich, sehr gelungen eingewoben ist. Das ist jetzt nicht wie bei einem normalen amerikanischen Horrorfilm, dass alle Norditalien halt irgendwie plötzlich Englisch reden und das überhaupt nicht erwähnt wird, sondern da muss tatsächlich für sie teilweise übersetzt werden und die reden mit Akzent und so weiter. Also es ist glaubhaft in den Film mit eingewoben und bestärkt dann noch die Glaubwürdigkeit. Und daher finde ich dann, wenn der Film dann anfängt, so ein bisschen, also wenn die Handlung anfängt, aus dem Ruder zu laufen und der Crazy Shit passiert, dann haut das noch mal ein bisschen besser rein.
Um den Crazy Shit kümmern wir uns gleich, denn ich glaube, dass die meisten Leute sich diesen Film nicht wegen der Optik oder wegen dem Crazy Shit angucken, sondern wegen, der Name wurde schon genannt, Sydney Sweeney, die jetzt hier, glaube ich, ihre vierte Rolle innerhalb von kürzester Zeit spielt. Ich finde die Frau nicht verkehrt als Schauspielerin. Ich kann mir aber ehrlicherweise auch nicht so richtig erklären, woher dieser, ich nenne es mal Hype, schon kommt. Auch bei Immaculate, finde ich, hat sie ihre Momente, vor allem die allerletzte Szene bleibt in Erinnerung, auch wegen ihrer Leistung. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da krönt sie sich selbst wirklich wortwörtlich zur Scream Queen, anders kann ich es nicht sagen. Aber insgesamt finde ich, dass sie auch hier eine gute Performance abliefert, aber ich immer noch nicht so richtig verstehe, warum gefühlt die halbe Filmwelt total scharf auf sie ist. Reno, hast du vielleicht für mich die Antwort?
Ich hätte eine, aber die weiß ich nicht. Ich finde das, ich habe sie so oft noch nicht gesehen tatsächlich. Ich habe auch leider, muss ich zugeben, Madame Web noch nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt den...
Schändlich, Reno, das ja, ist sehr schändlich
von dir. Ja, es tut mir leid. Deswegen habe ich da jetzt den Vergleich gerade nicht. Ich finde sie in dem Film hier, gibt's nicht viel Negatives zu sagen. Sie macht das gut, sie macht das glaubwürdig. Ich finde das jetzt aber auch nicht eine stellare Glanzleistung, aber das gibt das Material auch gar nicht unbedingt her. Das ist ja vielleicht den Anspruch hat der Film jetzt nicht. Sie ist keine Ripley im Nonnengewand. Da reicht's nicht ganz hin, aber sie macht das auch wirklich überhaupt nicht schlecht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da doch mehrere Rollen in der Richtung durchaus meistern kann. Da geht noch ein bisschen mehr, aber war komplett total passabel.
Chris, hast du ein Plädoyer vorbereitet für Sydney Sweeney?
Absolut. Denn ich sah mir ja letztes Jahr zum ersten Mal Euphoria an. Die Show, die sie ganz groß rausgebracht hat, sie war ja die Entdeckung in Euphoria mit Zendaya zusammen Und da liefert sie auch ordentlich ab. Sie kann in sehr dramatischen, komplizierten Rollen tatsächlich brillieren. Das scheint ja, so hört man auch von verschiedenen Stimmen aus der Kritik, besser zu ihr zu passen als tatsächlich was Liebesnettes wie in einer Rom-Com. Und ich habe schon den Eindruck, natürlich in erster Linie wegen ihrem Aussehen, dass Hollywood der Meinung ist, wir haben hier eine Sexbombe, der man sehr komplizierte Rollen und auch heftige Genrekost zuzumuten ist. Wir haben hier die nächste Scarlett Johansson an der Angel. Also sie wird ja regelrecht auf den Status des Superstars vorbereitet. Mit jedem neuen Film wächst der Hype. Sie hat zuletzt ja auch gerade vor kurzem den neuen Ron Howard-Film abgedreht. Also da kommt noch eine ganze Menge, was sie in ganz andere Sphären katapultieren wird. Aber ja, wenn wir uns einfach nur auf das hier beschränken, da bin ich bei euch. Solide Leistung, sie trägt den Film. Aber das Material ist halt dermaßen schamloser Trash, dass man hier nicht erwarten kann, dass sie jetzt eine Leistung gibt, die irgendwie Awards, die jetzt irgendwie ein Award-Kaliber hätte. Sie tut, was sie hier tun kann mit diesem idiotischen Drehbuch und das, da hätte niemand mehr rausholen können.
Man muss ja auch dazu sagen, dass Sydney Sweeney den Film mitproduziert hat. Sie sollte ja, glaube ich, schon vor 10 Jahren in diesem Film mitspielen und hatte die Rolle wohl auch bekommen. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Rolle war. Auf jeden Fall war sie wohl gecastet. Und dann ist das Projekt aber irgendwie gestorben. Und jetzt hat sie es halt mit angeleiert. Also sie ist halt mit dafür verantwortlich, dass dieser Film überhaupt existiert. Also da scheint schon irgendwas vorgefallen zu sein, dass sie von dem Projekt überzeugt ist. Sie hat ja auch den Regisseur Michael Mohan, du hast es schon erwähnt, die haben vorher bei Bouillons gedreht, den könnt ihr euch auch Prime Video angucken, hat sie ja, glaube ich, auch extra für diesen Film ausgewählt. Also es ist wirklich ihr Baby, was ich ganz passend finde, wenn man weiß, worum es geht.
Ja. Oh Mann. Dann wäre ein bisschen Behind-the-Scenes-Material und Interviews vonnöten, weil ich dann wirklich gerne wissen würde, was sie in diesem Stoff gesehen hat.
Aber, pass auf, du hast ja schon gesagt, das ist Trash. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber es ist für mich ein Film, der diesen Trash sehr gut einfängt und der auch tatsächlich, also wenn ich es vergleiche mit den letzten Horrorfilmen, die ich im Kino geguckt habe, tatsächlich ein bisschen Frische reinbringt. Nicht nur halt eben wegen seiner, ich nenne es mal, sanften oder seichten europäischen DNA und dass er auch, wie du schon sagtest, zum Giallo-Kino rüberlunzt, sondern auch einfach, weil er mit einer solchen Kaltschnäuzigkeit seine komplett krude und total bescheuerte Geschichte erzählt und die dabei so herrlich ernst nimmt, dass ich wirklich, wirklich überrascht war und damit echt eine richtig schöne Zeit hatte. Also, wir wollen jetzt hier auf Spider-Man nicht eingehen, um worum es eigentlich geht.
Ja, schade.
Wobei, wenn man ehrlich ist.
Schade, aber ja.
Ja, aber ganz ehrlich, es gibt so ein paar Momente, wenn du ein bisschen Ahnung von Film hast oder mehr als 3 Horrorfilme gesehen hast, dann weißt du halt so, dass so nebenbei gesagte Worte schon wichtig sein können. Und wenn zum Beispiel jemand dir sagt so, ja, ich war übrigens früher Biologe oder Genetiker, dann hast du schon so eine gewisse Ahnung, worin es geht. Aber dass wir hier mit einem Film zu tun haben, der einfach mal, ja, ich sag's mal, unverschämterweise Rosemary's Baby mit Jurassic Park kreuzt im Kloster, ist halt irgendwie geil. Sorry.
Ja, bisschen Alien Resurrection haben wir auch noch drin.
Ja,
ging mir tatsächlich genauso. Also, ich habe mich auf diesen Ritt sehr gut einlassen können, sagen wir es mal so. Und den führt er dann auch meiner Meinung nach konsequent, wunderbar bis zum Ende, war nie langweilig, hat Spaß gemacht, war super abstrus natürlich dann irgendwann, aber der liefert und der liefert auch für Horrorfans, würde ich sagen, auf jeden Fall, was man sehen will in so einem Film. Was ich ihm negativ ankreiden würde, ein bisschen, sind die Jumpscares, die wenig kreativ. Bei mir im Kino waren die auch richtig laut. Man sieht die kilometerweit kommen vorher und dann kommen sie auch und die sind halt auch nicht irgendwie wahnsinnig kreativ eingesetzt oder machen jetzt irgendwie was.
Du willst etwa sagen, dass du es nicht mehr toll findest, wenn jemand vor einer Scheibe steht und plötzlich ein Vogel dagegen knallt? Also ich bin schockiert.
Ja, es ist nicht nur das. Ja. Also ich kann nicht sagen, dass ich eine ganz schlechte Zeit hatte, aber ich habe mich damit nicht so vergnügen können wie ihr beide, weil für mich war das irgendwo dazwischen. Ja, der hat Anleihen an italienisches Trash-Kino, aber er traut sich dann doch nicht, den Sprung dahin zu 100% zu wagen. Auch das Finale ist nicht so batshit crazy, wie es sein könnte. Da ist der irgendwie doch ein bisschen für mich mit angezogener Handbremse. Und die Jumpscares in der Mitte, die waren halt auch diese Dinge, die einen mittlerweile wirklich schon richtig aufregen können, wenn du dann einfach nur solche Fake-Momente hast, oh, es war nur ein Traum, oh, es war nur dies und das, und das regt mich mittlerweile schon auf, das kann ich nicht mehr sehen. Also der hat schon was Frisches im Vergleich jetzt zu Sachen aus dem Conjuring-Universe, was sich ja immer hundertprozentig gleich anfühlt. Aber irgendwo, und das habt ihr ja auch schon gesagt, nimmt er sich bei seiner Prämisse ein bisschen zu ernst, und hätte er damit mehr Spaß gehabt und hätte wirklich komplett am Rad gedreht. Also so, dass man hier schon das Gefühl hat, man ertrinkt in den Blutfontänen und das ist nur noch eine einzige Blutoper. Ja, dann hätte ich damit meinen Spaß haben können. Aber so war mir das dann doch ein bisschen für das, worum es hier geht, zu bierernst.
Wobei ich sagen muss, mir hat gerade das Ende richtig gut gefallen, weil er ja da dir ein paar Sachen, sag ich mal, vorenthält, sodass du immer noch ist die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht doch ins Übernatürliche reinragt. Das wird ja nicht so ganz geklärt. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und zu dem Blut, ich finde tatsächlich, er hat ja wirklich ein paar ziemlich herbe Gewaltspitzen. Und ich habe gerade auch mal in FSK geguckt, der hat noch keine FSK-Freigabe. Für mich wäre aber Immaculate ein Titel, der durchaus Chancen hätte, eine rote FSK 18 zu bekommen. Denn der hat zwei, drei echt fiese Gewaltmomente. Und ich habe ja nichts gegen Kunstblut, aber ich fand sie hier stellenweise ein bisschen zu aufgesetzt, und da waren sie auch, glaube ich, nur da, um Ekel zu evozieren oder damit man irgendwas hat, damit die in Anführungszeichen die Horrorfans auch mal was zum Jubeln haben. Ich muss sagen, ich habe nichts gegen Filmgewalt und die ist ja auch arg übertrieben, aber die hat für mich noch weniger reingepasst als die Jumpscares. Wie war es bei dir, Reno?
Ich fand sie relativ strategisch gut verteilt halt auch. Also immer, wenn man mal wieder ein bisschen was gebraucht hat, dann kam auch wieder ein bisschen was. Fand ich okay. Hätte ich auch mehr genommen, habe ich jetzt aber nicht extrem vermisst, ehrlich gesagt. Also ich fand es dann tatsächlich auch ganz gegen Ende, war es mir dann ein bisschen zu formularisch, obwohl den kompletten Schluss fand ich dann auch wieder ganz gut. Obwohl für mich, ich finde, der Film endet so 2 Sekunden zu spät. Ich hätte gern das allerletzte, hätte ich nicht mehr gewusst, so ein bisschen Inception-mäßig, aber das passt dann aber auch in die so ein bisschen unterschwelligen Themen, die da nur ganz leicht drin sind. Also so ein bisschen geht's um körperliche Autonomie von Frauen und so. Und nein, ich vermisse da nicht mehr Gewalt, als jetzt drin war, und ich fand sie muss gar nicht so viel drin sein, wie du, glaube ich, meinst. Oder was meintest du, es war schon fast zu viel und unnötig?
Nee, aber gab es halt so Szenen, wo ich mich schon gefragt habe, warum sind die jetzt da? Es gibt zum Beispiel eine sehr explizite Gewaltszene oder Ekelszene mit einem Fingernagel, und da mir nicht ganz bewusst so, was sollte das jetzt?
Ja.
Ich habe mich da ein bisschen geekelt, aber das war halt mehr so Schock-Value, einfach damit du irgendwas hast. Aber
ja, und auch leider Standard-Body-Horror. Was fällt dir als erstes ein bei Body-Horror? Ah, der Fingernagel und der Zahn, und das ist natürlich...
Genau.
Das hätte nicht unbedingt sein müssen, aber...
Aber was sagt denn unsere Blutgräfin Chris zum Gewaltgrad von Immaculate? Chris, bist du glücklich, weil es so blutig war, oder war dir es zu viel, oder sagst du, das ist eigentlich genau die richtige Dosis an Gewalt für diesen Film?
Es ist vielleicht weniger der Maßstab an Gewalt, sondern der Ton, in dem die Gewalt präsentiert wird. Also es ist vielleicht schwierig auszudrücken, so wie ich das sage, meint man fast, das sollte in einer Art Horror-Comedy umkippen. Aber ich bin halt der Meinung, der Film weiß nicht hundertprozentig, wo er hin will. Er will sich einerseits einem Mainstream-Publikum ein bisschen anbiedern, andererseits hat der Regisseur da eben diese Italo-Einflüsse, und das ergibt für mich nie wirklich ein stimmiges Ganzes, weil er dann stilistisch nicht so wirklich so am Rad dreht, wie er könnte, und weil er dann aber trotzdem in dieser sehr andersartigen Optik viel Schema F präsentiert. Deswegen war das für mich ein ziemlich unausgegorener Brei. Ich habe auch hier und da meinen Spaß mit bestimmten Stellen gehabt. eine bestimmte Figur, die dann endlich das bekam, was sie verdiente. Das war für mich ein sehr befriedigender Moment. Und ja, die allerletzte Szene ist halt auch etwas, das muss sich ein Studiofilm erst einmal trauen, auch wenn man es nicht hundertprozentig zeigt. Aber das hätte bei weitem nicht jeder gemacht. Aber unterm Strich, ja, fehlte mir da irgendwie schon eine klare Linie.
Ja, das ist gut gesagt. Also, dass diese Tonalität der Gewalt irgendwie manchmal nicht reinpasst, das fand ich auch. Auf der anderen Seite wirkte der Film halt so auch immer so ein bisschen europäisch, so ein bisschen schmutzig, so ein bisschen schmuddelig irgendwie. Und das nicht nur, weil du halt eben ein paar Mal siehst, wie Sidney Sweeney da irgendwie mit einem nassen, weißen Laken bekleidet irgendwo um die Ecke huscht. Wobei das sollte gesagt werden, ich finde, dass der Film sie niemals objektifiziert.
Oh ja, das stimmt.
Nee.
Wenn man bedenkt, mit wem man das hier zu tun hat, ich meine, die Frau hat, glaube ich, schon in ihrer relativ kurzen Filmografie eine Anzahl an Nacktszenen, die würde Kate Winslet erröten lassen. Ist es wirklich schon beeindruckend, dass ausgerechnet hier bleibt sie bekleidet und da bleibt es ziemlich züchtig. Das hätte ich hier nicht erwartet.
Ja.
Im Klosterfilm bleibt es züchtig. Das
ja, was für ein Klosterfilm.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber von meiner Seite aus können wir gerne zu einem Fazit kommen. Oder ihr wollt noch irgendwie erzählen, dass euch der Film die Vorfreude genommen hat auf Sister Act 3 oder so. Kann natürlich sein.
Nee, ich möchte mehr Pinguin-Dokumentation sehen, jetzt komischerweise.
Okay, gut, dann fangen wir mal an und wisst ihr was, Ladies First, also ich zuerst, Immaculate ist wirklich besser, als ich erwartet habe, es ist ein Film, den ich ganz grob beschreiben würde als Humbug-Horror, kompletter Humbug, komplett eigentlich desolat, wenn man sich anguckt, woraus, aus welchen Versatzteilen der besteht, aber insgesamt hatte ich damit echt eine gute Zeit, es ist Trash, es ist gut gemachter Trash, es ist ein Horrorfilm, der fühlt sich ein bisschen anders an, ein bisschen schmuddeliger, aber auch ein bisschen wertiger, ein bisschen haptischer, ich hatte damit eine gute Zeit im Kino, wird das ein Film sein, an den ich in 10 Jahren noch denken werde? Nee, eher nicht. Aber wenn ich bedenke, dass ich sowas erwartet habe wie The Nun Teil 2 oder The Nun 1 oder vermutlich irgendwann The Nun 3, war ich dann doch sehr zufrieden mit dem Film und würde ihn, wenn ihr so einen Hang für Sidney Sweeney und Nonnenhorrorfilme habt, sagen, geht ins Kino am 4. ab. Hoffentlich. Reno, bitte.
Ich finde, um zu so einem kleinen Kultklassiker oder so zu werden, da eskaliert er dann tatsächlich nicht genug, obwohl die Story wunderbar abstrus ist. Aber wer einen Horrorfilm sehen möchte, der nicht kompletter Quatsch ist, beziehungsweise doch, der kompletter Quatsch ist, aber trotzdem Spaß macht und gut ist, der ist hier absolut, wird auf seine Kosten kommen. Ja, bin dafür.
Ja, kann man machen. Also für mich ist es halt ein schwieriger Fall. Ich habe mich nie gelangweilt, ich habe mich aber auch nicht prächtig amüsiert. Für Sidney Sweeney-Fans ist ja diesbezüglich alles Pflicht. Ich meine, es gibt Leute, die haben sich nur wegen ihr Madam Web angesehen. Die können sich dann auch mit ganz ruhigem Gewissen das hier ansehen. Aber alles in allem ist das auch ein Kandidat, wo ich sagen würde, da kann man bis zum Streaming-Termin warten.
Alles klar. Gut, dann sind wir hiermit durch. Wie gesagt, Immaculate ab dem 4. April in den deutschen Kinos. Schon vorab überall zu sehen oder zu hören sind unsere Podcasts, nämlich auf www.tele-stammtisch.de. Außerdem überall dort, wo es Podcasts und Likes gibt, da findet ihr uns. Könnt ihr also gerne mal ein Like oder einen Kommentar oder eine positive Wertung dalassen. Das würde uns sehr freuen. Der Rino, der Chris und ich, wir müssen jetzt leider wieder zurück auf die Straße, Protestanten kloppen, als Katholiken muss das leider sein. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Ich sage Tschüss, dann sagt der Reno Tschüss und dem Chris gehört das letzte Wort. Tschüss.
Sag ich jetzt Tschüss? Ich sag nicht mehr Tschüss. Mein Schweigegelübde gilt ab jetzt wieder.
Wir bitten weiterhin um Vergebung, auch wenn wir sie nicht erhalten werden. Amen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question.
You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.